Ja, wenn wir beide hier auf der Bühne stehen und eine Predigt im Dialog halten, dann muss es schon ein besonderer Tag sein. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Also, liebe Julia, lieber Lennart, das ist euch zu verdanken, dass es zu dieser Dialogpredigt kommt. Wir konnten uns ja vorher nicht einig werden, wer predigt. Nein, das stimmt nicht. Also von daher, wir freuen uns, dass das mal so möglich ist. Und wir wollen weitergehen in unserer Predigtreihe, denn heute ist ein Text eigentlich dran gewesen. Das war schon klar, bevor wir diese Dialogentscheidung getroffen haben, wo wir dachten, das ist eigentlich ein spannender Text an so einem Tag, auch für dich, für deinen weiteren pastoralen Dienst. Ich will noch mal kurz sagen, wo wir stehen in dieser Predigtreihe. Israel war ja in Ägypten, nicht zum Urlaub machen, sondern sie waren dort unter ganz bösen Umständen. Sie waren Sklaven. Und Mose wurde von Gott berufen, der im Königshaus beim Pharao aufgewachsen war. Mose wurde von Gott berufen, das Volk aus dieser Sklaverei herauszuführen. Aber Mose geriet sehr bald in einen Konflikt mit dem Pharao. Er floh nach Midian, wo er dort bei dem Priester Jitro Aufnahme fand und seine Tochter Zippora später dort heiratete. Dann kam er zurück auf Gottes Geheiß, hatte eine ganz besondere Gotteserscheinung mit dem brennenden Dornbusch. Und dann hat Gott ihm nochmal deutlich gesagt, und Mose hat sich erst dagegen gewehrt, aber Gott hat ihm nochmal deutlich gesagt, führ mein Volk aus Ägypten heraus. Das war nicht leicht, das brauchte 10 Plagen, schlimme Dinge, die Gott schickte, damit der Pharao eine Einsicht hatte. Und dann schließlich konnten sie losziehen und konnten durch ein Wunder das Schilfmeer durchziehen. Und das ägyptische Heer wurde dort geschlagen von Gott. Aber damit waren die Probleme nicht zu Ende. Jetzt kommen die Amalekiter beim Wüstendurchzug, ein Volk, das dort irgendwo lebte, und stellen sich Israel entgegen. Und damit sind wir beim Predigttext für heute.
Genau, und ich lese aus dem 2. Buch Mose ab Kapitel 17, Vers 8. Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Und Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Und Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Und solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Und dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Und deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen.
Ja, es gibt ja Geschichten in der Bibel, die wir lesen und aus denen wir lernen wollen für unser Leben, auch für unseren Dienst, auch für deinen pastoralen Dienst, Lennart. Das gilt für jeden von uns, und wir haben so ein bisschen im Vorhinein überlegt, als wir darüber uns unterhalten haben, was sagen wir denn an diesem Sonntag, ist diese Geschichte nicht ein bisschen militant? Also da ist ein Kriegsgeschehen geschildert und da geht es so richtig zur Sache. Kann man das mit unserem Christsein vergleichen? Ist das ein angemessener Vergleich? Krieg ist ja somit das Furchtbarste, was wir uns eigentlich vorstellen können. Jeder sagt, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, dass ein Volk Krieg gegen das andere führt. Also ist das für diesen Tag ein guter Vergleich? Wenn man im Neuen Testament liest, dann stellt man fest, dass Paulus auch von einem Krieg spricht, wenn man als Christ unterwegs ist. Und zwar von einem etwas anderen Krieg, aber er benutzt ebenfalls dieses Bild für Christen und er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das sagt er im Epheser 6, sondern eben gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und dann benutzt er das Bild der Rüstung eines Soldaten in der antiken Welt und sagt also, was der Brustpanzer bedeutet, was die Stiefel bedeuten, was der Helm bedeutet, nämlich der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Und so und ich als alter Kriegsdienstverweigerer sage immer, Paulus, hättest du nicht ein anderes Bild verwenden können? Aber nein, natürlich kann man davon eine ganze Menge mitnehmen und eine ganze Menge lernen. Und so haben wir gedacht, nehmen wir diesen Text und lassen uns auf diesen Text mal ein, der die Auseinandersetzung Israels mit den Amalekitern und ja, fragen, was das für uns, für jeden von uns, für uns beide, für Lennart, für Julia, für uns alle bedeutet, dass wir so in einem Kampf stehen, auch als Christen, und was wir davon lernen können.
Genau, und die Israeliten waren ja damals, als sie aus Ägypten kamen, jetzt kein echtes Kriegsvolk, eben überhaupt kein Kriegsvolk. Sie gehörten eher zu denjenigen, die ja alles andere tun sollten, als zu kämpfen, nämlich um zu arbeiten. Und jetzt kommen sie immer wieder in diese Kriegssituation, wo vermeintlich ein anderes Volk kommt und sagt, euch sacken wir ganz schnell ein. Und sie stehen den Amalekitern gegenüber, einem Volk, was etabliert ist in der Region und was jetzt sagt, jetzt machen wir die Israeliten mal richtig platt. Und ich stelle mir so vor, wie Mose als derjenige, der verantwortlich ist, davor steht und sagt, wenn ich das jetzt mit meinem gesunden Menschenverstand versuche zu beurteilen, und hier wäre das jetzt militärischer Sachverstand, ja, wo komme ich, zu welchem Schluss komme ich? Und er sieht die zahlenmäßige Überlegenheit der Amalekiter. Er sieht, dass sie in waffenmäßig überlegen sind, dass sie im Endeffekt ja, die Israeliten fast mit Stock und Stein gegen sie kommen und sie überrumpelt werden. Er sieht die taktische Überlegenheit der Amalekiter, die nicht so militärisch völlig unerfahren wie das Volk Israel sind. Und letztlich sieht er vielleicht auch die moralische Überlegenheit, dass sie wollen und wissen, wir schlagen jetzt einfach die kleinen Israeliten. Und Moses Sachverstand scheint ihm dann zu sagen, eigentlich haben wir in all diesen Kategorien, in all den Herausforderungen verloren. Wir können gar nichts machen. Und er sagt, jetzt hilft nur noch beten.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja bei manchen Dingen, denen wir so begegnen, da sagen wir, unser gesunder Menschenverstand sagt uns, dass wir dies oder jenes tun sollen. Und das meinen wir ganz positiv. Der gesunde Menschenverstand schätzt Dinge ein und dann geht es oder geht es nicht oder so. Das sind Dinge, die uns durch den Kopf laufen. Und Mose hatte auf der einen Seite wahrscheinlich auch sowas wie gesunden Menschenverstand. Und dann dachte er, nee, das geht hinten und vorne nicht. Aber das kommt uns, glaube ich, immer wieder auch als Menschen in die Quere im gewissen Sinne. Da ist Jesus, hat einen ganzen Tag gepredigt und sagt, Freunde, ich bin müde, lass uns mal über den See Genezareth fahren. Ich brauche ein bisschen Ruhe, muss ein bisschen relaxen. Und das machen sie auch. Und wer den See Genezareth kennt, der weiß, da kann man schon ein Boot drauf fahren sehen. Das Ufer am anderen Ende ist auch zu sehen, ist nicht ganz klein, aber auch nicht riesig. Und die Leute sagen, Mensch, die Predigt war so gut, wir laufen einfach hinterher. Und als sie mit dem Boot ankommen, sie haben sich wahrscheinlich Zeit gelassen, da stehen schon wieder die ersten Leute. Und er fängt eine lange Predigt an. Und dann predigt er und predigt er und predigt er. Und irgendwann kommen seine Jünger zu ihm und sagen, schick die Leute nach Hause, hier ist nichts, die müssen Brot kaufen und müssen was zu essen haben. Und dann sagt er, was habt ihr denn? 5 Brote und 2 Fische, stellt sich raus. Und der gesunde Menschenverstand sagt, das sind 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und da muss man nur das 1x1 beherrschen und sehen, das geht nicht. Der gesunde Menschenverstand sagt, schick die Leute nach Hause, das geht gar nicht. Wir können die hier nicht sättigen mit diesem bisschen, was wir haben. Und so dann sagt Jesus, nee, wir kennen wahrscheinlich viele die Geschichte, ne, ich lasse die Leute lagern und er segnet diese 5 Brote und 2 Fische und sie werden alle satt. Ist der gesunde Menschenverstand, mit dem wir Dinge einschätzen und mit dem offensichtlich auch Josua und Mose und Hur irgendwie die militärische Überlegenheit der Freunde eingeschätzt haben, ist der nun was Gutes? Jesus sagt schließlich, auch wenn du einen Turm bauen willst, dann überschlage doch einfach die Kosten. Also nach dem Motto, setz deinen gesunden Menschenverstand mal ein. Ich glaube, wir haben jeden Tag, und das geht uns im pastoralen Dienst sicher ganz genauso, eine Menge Entscheidungen zu treffen, die jetzt, sage ich mal, keine ganz große Tragweite haben. Der gesunde Menschenverstand sagt uns vielleicht, was wir tun sollen. Aber im Mittelalter meinte die Leute, der gesunde Menschenverstand würde ihnen auch sagen, die Erde ist eine Scheibe. Das sagt einem doch dieser gesunde Menschenverstand. Und vielleicht ist das tatsächlich eine Sache, die uns manchmal im Weg stehen kann, auch im pastoralen Dienst, dass man sich meinetwegen Gemeinde anschaut, Menschen anschaut und sagt, der gesunde Menschenverstand sagt mir, na, ob das was wird. Und vielleicht sind auch manche Gebetsanliegen, die wir haben, steht uns der gesunde Menschenverstand so ein klein bisschen im Weg. Nämlich in der Weise, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass vielleicht das, worum ich ja eigentlich im Glauben bitten möchte, denn tatsächlich eintritt. Weiß nicht, wie es euch da geht. Ich kenne das ganz gut, dass dieser gesunde Menschenverstand nicht nur hilfreich ist, obwohl er an vielen Stellen, denke ich, auch segensreich für uns ist.
Lenny, jetzt wird es bald so sein, dass du in diese Situation kommst, um der verantwortliche Pastor für eine ganze Gemeinde zu sein. Nicht mehr in einem ganzen Team, natürlich mit einem Team einer Gemeindeleitung. Aber es ist ja vielleicht so ein bisschen auch diese Situation, in der Mose sich häufig wiedergefunden hat. Tatsächlich, er hatte gute Leute an der Seite, Menschen, mit denen er richtig was reißen konnte. Aber letztlich in den entscheidenden Situationen, in den Herausforderungen, gucken alle auf ihn und sagten, was machen wir denn jetzt? Und Mose checkt in dieser Situation, wo man sagen könnte, was sagt mir eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass es noch diese weitere Dimension gibt. Und er sagt nicht alleine nur zu sich selber, sondern er sagt zu den Leuten um sich herum und zu Josua, der auch nach Unterstützung bei seinem Leiter sucht, sagt er, morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel stellen. Warum stellt er sich auf einen Hügel? Er will gesehen werden. Die Leute müssen ihn sehen, die müssen sehen, dass Mose auch mit dabei ist und sie kennen seine Verbindung zu Gott. Und genau das versteht ja Mose. Er versteht, dass die Hilfe Gottes immer rechtzeitig kommen wird. Das Volk Israel war in vielen, vielen ausweglosen Situationen. Und ich vermute mal, dass Mose sich immer wieder daran erinnert hat, wie sind wir in den letzten Krisen mit Gott da durchgekommen. Vielleicht denkt er an die Geschichte vor dem Schilfmeer. Eckart hat das eben ganz kurz erzählt, wo das riesige Heer der Ägypter hinter den Israeliten herjagte und sie nicht mehr ausweichen konnten und sie wussten, eigentlich ist es jetzt vorbei. Und Mose stellt sich hin, er betet, er nimmt seinen Stab und reckt ihn über das Meer und Gott tut das Wunder und teilt das Meer. Ich kann mir vorstellen, dass Mose daran denkt, dass es vor einigen Wochen kein Wasser, kein Essen in der Wüste gab. Und die Leute zu ihm kommen und sagen, hey, was ist hier mit uns los? Vergisst du uns? Wir wären viel lieber zurück. Und diese Situation gibt es in Gemeinde immer wieder. Die Menschen werden zu dir kommen, vielleicht zu euch kommen und sagen, hey, was ist los? Vergesst ihr uns hier? Seht ihr nicht, dass es uns schlecht geht? Und was tut Mose? Er betet, er wendet sich an Gott und Gott versorgt sein Volk und letztlich auch seine Gemeinde. Und das zu verstehen, dass das hier nicht unsere Gemeinde ist, sondern die Gemeinde von Jesus, in der er uns hineingestellt hat und die Gemeinde in Stade nicht deine oder eure Gemeinde ist, sondern die Gemeinde von Jesus, die euch anvertraut, ist total zentral. Und so versteht Mose, dass seine Beziehung zu Gott, dieses Hineinholen in der Krisensituation, das Reden von ihm den Unterschied macht. Und deswegen geht er mit seinem Stab auf den Berg und fängt an zu beten.
Ich weiß nicht, ob ihr euer persönliches Leben damit so ein klein bisschen verlinken könnt. Aber ich glaube, jeder von uns erlebt ja Situationen im Laufe seines Lebens, ob ich jetzt gerade aktuell drin stehe oder ob ich sie in der Vergangenheit oder möglicherweise dann auch in der Zukunft erlebe, wo ich irgendwo spüre, wenn Gott jetzt nicht eingreift, wenn nicht dies oder das geschieht, dann wird es richtig schwierig. Und ich glaube, im pastoralen Dienst ist es ja manchmal so, dass man, ich sag mal, den Erfolg der Arbeit so gut wie gar nicht selbst in der Hand hat. Sicher kann man das ein oder andere selbst investieren im Sinne von Zeitinvestitionen und Gebetsinvestitionen, aber im Letzten, dass Gott Dinge tut, dass Menschen verwandelt werden, dass Menschen zum Glauben finden, all das habe ich ja null in der Hand. Wenn du irgendeinen anderen Job hast, wo du mit deiner Hände arbeitest oder mit deinem 140 hohen IQ oder so an der Tastatur irgendwas bewegen kannst, da ist es manchmal sicher auch nicht leicht, aber irgendwo mit dem Potenzial, was in dir steckt, kannst du Dinge tun. Bei Mose war das ein bisschen anders und ich glaube, das ist im pastoralen Dienst auch ein bisschen anders. Und es gibt zwei Jobs in dieser Geschichte. Das eine ist, da rackert sich einer unten im Tal im Kampf gegen die Amalekiter ab, nämlich Josua und seine Leute. Und das muss sein. Also Mose allein auf dem Berg hätte überhaupt nichts gebracht. Josua rackert sich ab, aber Mose macht sich auf dem Berg nicht die Finger schmutzig, sondern er hebt seine Hände zum Himmel und er betet. Aber beide Aufgaben, beide tun etwas, wozu Gott sie beauftragt. Und ich glaube, diese innere Mischung, dieses du gibst alles im pastoralen Dienst auch und investierst und machst und tust und gleichzeitig weißt du, es läuft gegen die Wand, wenn da nicht Gott seinen Segen gibt und wenn er da nicht hineinkommt. Ich glaube, das ist etwas, was ja, man immer wieder, das hat man nie ein für alle Mal gelernt, sondern dass man immer wieder das lernen muss. Es braucht meinen ganzen Einsatz, aber mein ganzer Einsatz wäre nichts, wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt. Und das ist das Besondere an dieser Geschichte, dass beide Jobs, den Josua tut und den Mose tut, von entscheidender Bedeutung sind.
Und so ist das eine besondere Sache. Eure Gabe ist tatsächlich in allererster Linie immer, wie ich euch wahrgenommen habe, die Ärmel hochzukrempeln. Zu sagen, wir verändern was, wir machen was. Wir wollen sehen, dass etwas passiert. Und das ist so gut und richtig und das werdet ihr mitnehmen. Aber gleichzeitig gilt diese Formel, diese alte Formel der Mönche, ora et labora. Bete und arbeite. Und wir verbinden diese geistliche und menschliche Dimension. Plötzlich wird da etwas zusammengeführt, was ja eigentlich doch im meisten Leben gar nicht so zusammengehört. Zu sagen, ich habe Zeiten zum Beten und ich habe Zeiten zum Arbeiten. Und es dort an dieser Stelle genau zusammenzuführen. Dieses Anpacken und gerade in diesen zentralen und schwierigen Herausforderungen ist so wichtig. Und Eckhard sagte, dass Josua, das ist Josuas Teil. Er arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes mit Mose zusammen. Und was passiert bei Josua? Ihm folgen die Leute. Das ist so wichtig, dass er nicht nur alleine sich abrackert, sondern dass er dieses Team hat. Und das, was er dort tut, ist zentral für das Volk. Und gleichzeitig das Gebet von Mose, diese Geschichte und die Erfahrung von Mose zeigt uns, dass die Beziehung zu Gott, das Reden mit Gott, immer wieder einen Unterschied machen kann und den entscheidenden Unterschied in unserem Leben macht. Egal, was vor uns liegt, Gebet kann Situationen verändern. Und das ist wichtig für uns im Dienst, aber ich glaube, das ist so wichtig für jeden Einzelnen von uns, dass wir in diesem ganzen Arbeiten, in unserem normalen Alltag, in dem, was uns tatsächlich jeden Tag beschäftigt, nicht zu vergessen, das, was Mose hier tut. Und so gilt, dass jeder Dienst wertvoll ist, bei uns in der Gemeindearbeit, und es braucht beides. Das passive Beten allein ist, wäre nur ein Teil der Aufgabe, bei dem wenig passiert. Aber auch nur in Aktion zu sein, arbeiten ohne geistlichen Bezug, wäre nur ein Teil. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass beides zusammenkommt, dass wir eben dieses Geistliche, die Beziehung zu Gott und das Handwerkliche, eben was wir tun, dass wir das gemeinsam machen, dass es dann diesen geistlichen Dienst krass verändert. Wenn wir verstehen, dass hier im Gottesdienst zum Beispiel in der Technik nicht einfach nur einen technischen, wunderbaren, richtig guten Dienst macht, sondern wir erfahren, dass das, was wir hier tun, was ihr tut, einfach Menschen erreicht mit dem Evangelium, uns verändert, Gottes Bezug hineinzunehmen, im Eventmanagement, wo es nicht alleine darum geht, dass wir ein nettes Essen oder schöne Deko haben, sondern tatsächlich besondere Gemeinschaft miteinander erleben und Gemeinschaft mit Gott erleben, die Hausmeisterdienste, die Connect-Gruppen, Beziehung, all das, all dort an diesen Stellen kann Beten und Arbeiten zusammengeführt werden und wir haben Erfolg.
Und Mose lernt in dieser Geschichte ganz deutlich, obwohl er oft auf sich allein gestellt war und er vielleicht mit der Einzige war, der irgendwo an Gott festgehalten hat, er lernt in dieser Geschichte, du bist nicht allein und er sucht sich im wahrsten Sinne des Wortes Unterstützer, nämlich wenn er den ganzen Tag den Arm hochhalten muss und irgendwann nicht mehr kann, er sucht Leute, die ihn unterstützen. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Lektion, die ich als Pastor lernen muss und immer wieder lernen muss, die du lernen musst in deinem Dienst und die wir unabhängig davon als Menschen, die wir als Christen unterwegs sind, lernen müssen, ich bin nicht allein. Paulus erklärt das den Korinthern, indem er sagt, der eine pflanzt, der nächste begießt, aber Gott gibt das Wachstum. So nach dem Motto, du bist wichtig in dem, was du tust, aber du bist nicht der Einzige, der wichtig ist. Du bist nicht der Einzige, der hier das Ding reißt, sondern Gott gibt allein das Wachstum. Und ich glaube, das ist eine so der Lektion, dass man jetzt, wenn ich gucke ja auf relativ viele Jahre pastoralen Dienstes für mich zurück, dass man lernen muss, nicht alles von sich selbst abhängig zu machen. Das macht man offiziell sowieso nicht, aber innerlich vielleicht. Wenn es gut läuft, dann klopft man sich innerlich auf die Schulter und sagt, ohne dich läuft hier nichts. Und wenn es schlecht läuft, dann sagt man vielleicht, ey, ich hätte lieber Taxi fahren sollen oder was auch immer. Beides ist, mag auch manchmal einen Funken Wahrheit enthalten. Ja, man muss auch Kritik an sich ranlassen. Aber beides ist im Letzten eine falsche Einsicht. Es geht nicht darum, dass ich sozusagen das Maß aller Dinge bin. Kein bisschen, sondern wir brauchen Unterstützer, wir brauchen Teams. Paulus hat immer Älteste eingesetzt, also immer im Plural gesprochen. Er war nie alleine unterwegs. Und hier waren es Aaron und Hur. Und ich bin ja 10 Jahre lang in Stade gewesen und viele unserer wirklich guten langjährigen Freunde sind aus dieser Zeit, obwohl wir seit 28 Jahren dort nicht mehr vor Ort sind. Also waren enge Beziehungen, die dort gewachsen sind und die auch die Zeit bis heute letztlich überdauert haben. Und ich glaube, für mich war so die Frage, wer sind Aaron und Hur? Für mich, das wird sich im Laufe der Jahre vielleicht hier und da auch mal ändern, aber wer sind Aaron und Hur für dich, die dich stützen, weil du das Team brauchst?
Und ja, Mose braucht diese Unterstützung, weil er müde wird. Und auch das passiert, auch das gehört einfach zu unserem Leben herzu. Gerade jetzt in dieser Zeit merken wir bei vielen Leuten oder vielleicht merkst du bei dir ganz persönlich, eigentlich bin ich platt. Ich bin platt von diesen ganzen Veränderungen. Ich bin platt von dem, wie sich Leben generell gerade gestaltet. Und ja, für die meisten Leute bedeutet das, dass man dann sagt, oh, ich wünsche mich eigentlich nur auszuruhen. Auch Mose wird platt und müde bei dem, was er tut. Er betet, aber äußerlich sieht man, die Hände gehen runter. Er kann nicht mehr. Und ja, das Besondere ist, dass er trotzdem nicht aufgibt. Eckhart sagt, dass er holt sich Menschen heran, die ihn ermutigen, die ihm Kraft geben, die gerade in diesen großen Herausforderungen und diesen entscheidenden Situationen einfach neben ihm stehen. Und ich glaube, Gebet ist ein Schlüssel für Veränderung, weil Gott gerne gebeten wird. Er und Mose bleibt beharrlich daran, obwohl er müde ist, obwohl er wirklich platt ist. Und er bittet Gott um den Sieg in dieser Schlacht. Gott will nicht einfach nur handeln, sondern er sucht natürlich auch Beziehung. Er sucht die Beziehung zu Mose. Vertraut Mose mir? Ist er ein Vorbild für Vertrauen und Gottesbeziehung für sein Volk? Und so bleibt Mose dran, obwohl er müde ist, obwohl er platt ist. Und er hat Menschen, die ihn dabei unterstützen. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, in dem wir lernen können. Gebet verändert so oft Dinge in unserem Leben. Aber es ist auch so oft so, dass wenn wir gerade müde sind, dass wir sagen, oh, ich kann nicht mehr. Also wer von euch in der Connect-Gruppe ist, zu 99,9%, wenn ihr von einem Arbeitstag kommt, kennt ihr vielleicht mal diesen Moment, dass man sagt, oh, eigentlich habe ich da heute Abend keinen Bock mehr drauf. Und dann kommt ihr, geht in diese Connect-Gruppe, Kleingruppe, Bibelkreis, wo auch immer hin. Ihr betet gemeinsam und ihr erfahrt, Gott ist derjenige, der euch Kraft gibt. Und das ist diese Geschichte, in der Mose sich trotz Müdigkeit, trotz Fertigsein Zeit zum Beten nimmt und an seinem Anliegen dranbleibt und nicht einfach nur schnell zum Nächsten geht.
Und er geht auf den Berg, weil er weiß, dort wird letztlich die Schlacht geschlagen. Dort wird der Kampf gewonnen. Also wenn man auf ihn blickt, dann würde ich sagen, das ist ein Mann, der absolutes Gottvertrauen hatte, der aber auch die Unterstützung anderer brauchte, damit ihm dieses Vertrauen nicht verloren geht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von Mose lernen können. Der ging voran, wo immer es sein muss, ging voran, aber er wusste ganz genau, ich brauche Menschen an meiner Seite, ob das sein Bruder Aaron war, ob das andere waren. Und das braucht jeder von uns, egal wo wir sind. Wir brauchen diese kleine Gruppe, diesen kleinen Kreis von Menschen, die geistlichen Unterstützer, ob das deine Connect-Gruppe ist oder ob das in deinem pastoralen Dienst in Stade, die, was weiß ich, Gemeindeleitung, Freunde, die ihr dort findet. Aber du wirst es merken, dieses kleine Team von Menschen, die an mir dran sind, die mir die Arme stützen, bei denen ich auch mal, ich sag mal, die Arme schlaff lassen kann und ich kann gerade nicht mehr, dieses kleine Team von Menschen, die ja miteinander lernen, auf Gott zu vertrauen, das ist, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. Und ich bin für mich selber dankbar, für jeden Menschen, bei dem ich das so gespürt habe. Das sind Aarons und Hurs an meiner Seite. Aber es geht darum, letztlich gemeinsam zu lernen, alles auf Gott zu setzen.
Und letzten Endes betet Mose mit erhobenen Händen. Wer seine Hand mal für eine Weile hochgehalten hat, der weiß, ja, das kostet schon ein bisschen Kraft. Aber letztlich ist dieses Zeichen, dieses Ausstrecken nach Gott genau das, was Mose in seinem Inneren hat. Er sagt, ich will mich nicht selber verteidigen, sondern ich warte auf die Hilfe Gottes. Bei Boxern ist es ja so, wenn die in Bedrängnis geraten, dann reißen sie die Arme hoch und versuchen, sich so weit wie möglich zu verteidigen. Sie sagen, wir schützen uns vor dem nächsten Schlag. Aber die erhobenen Hände sind irgendwie im gewissen Maße das Gegenteil. Es bedeutet geistlich, dass ich sage, Gott, ich liefere mich hier aus. Ich liefere mich dir aus und ich verlasse mich auf deine Hilfe. Ich will nicht selber für mich sorgen, nicht selber für mich kämpfen, sondern ich sage, du kämpfst für mich. Und das wünschen wir euch so besonders, dass ihr erfahrt und seht, Gott ist derjenige, der mit euch mitgeht. Wir senden euch mit dem größten Segen. Wir beten für euch und wissen ja auch, wir sind weiter verbunden im Rahmen unseres Gemeindeverbandes. Und Gott ist derjenige, der mit euch mitgeht, dass ihr euch auch nicht selber verteidigen müsst, sondern ja, ihr in dieser vollen Hingabe zu Gott lebt.
Ja, wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass ihr viel Segen erlebt an diesem neuen Ort, wo immer der Berg ist, auf den du gehst. Der Norden ist ja flaches Land, also musst du vielleicht den Elbdeich dir aussuchen oder so. Das sind dann wenigstens 10 Meter oder keine Ahnung. Also wo immer der Berg ist, auf den du gehst, wir wünschen euch, dass ihr Menschen, Aarons und Hurs an der Seite habt, wo ihr sagt, die sind Leute, auf die kann ich mich verlassen, wenn ich schwach bin und vielleicht Dinge nicht packe, dann weiß ich, da sind Menschen, die mich stützen. Und ich würde sagen, dass das für jeden von uns gilt, wo wir miteinander als Christen unterwegs sind, wo es gute Tage gibt, wo es vielleicht auch mal Tage gibt, wo wir ja, durchhängen oder so. Sucht euch immer wieder Menschen und pflegt diese Zweier-, Dreier-, Viererschaften, die Menschen, die, mit denen wir geistlich zusammen unterwegs sind. Also in diesem Sinne ganz viel Segen an euch, an diesem neuen Platz. Und vielleicht, wenn du den Elbdeich dann mal siehst, so weit ist das von Stadia nicht weg, dann erinnerst du dich an Mose auf dem Berg und nun denn. Clemens, betest du noch?
Ja, ich würde gerne beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und dann spreche ich den Segen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte. Diese Geschichte, in der du ja und eingegriffen hast und etwas Unmögliches möglich gemacht hast. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel und der eine oder andere von uns hat es in seinem eigenen Leben erfahren, dass wenn du in unser Leben hineinkommst, wunderbare Sachen möglich sind, Dinge möglich sind, die wir selber nicht begreifen können. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind, dass wir uns immer wieder bewusst werden dieser geistlichen Kraft, die mit dir mitschwingt. Du bist derjenige, der uns zutiefst versorgt mit all dem. Und das beten wir für Lenny und Julia ganz besonders, aber auch für jeden Einzelnen von uns, dass wir diese Dimension, dieses ja, uns dir hingeben, in keinem Moment unseres Lebens verpassen. Weil wir glauben und vertrauen, dass du derjenige bist, der eingreift und ja, unsere Herausforderungen und Schwierigkeiten zu einem guten Ende bringen wird. Wir danken dir für deinen Segen in unserem Leben und den Segen, den wir ja, durch uns anderen Menschen geben können und benutze uns an dieser Stelle. Und so bete ich, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahrt. Bleibt dankbar. Amen.